Michael Köhlmeier, Felicitas Hoppe, Arnold Stadler, Sibylle Levitscharow, Patrick Roth oder auch Peter Handke und Martin Walser. Das sind zeitgenössische, prominente deutsche Schriftsteller, die sich in ihren Romanen durchaus mit Religion, mit biblischen Themen und Kirche beschäftigen. Zu Recht würden sich diese Schriftsteller aber dagegen wehren, als katholische Autoren bezeichnet zu werden, obwohl Köhlmeier, Stadler, Hoppe oder auch Handke katholisch sind. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Religiösen in der Gegenwartsliteratur? Gibt es da einen neuen religiösen Trend? Der Leiter des Referates Literatur bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und Professor für Neue Deutsche Literatur in Köln, Michael Braun, fragt genau das in seinem neuen Buch mit dem Titel Probebohrungen im Himmel. Professor Braun ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Braun.
Guten Tag, Herr Schwab.
Sie haben Ihr Buch Probebohrung im Himmel genannt. Das ist ein Gedichtzitat des aktuellen Büchner-Preisträgers Jan Wagner. Warum haben Sie den Titel gewählt?
Der Titel ist zunächst provozierend und verstörend, weil Probebohrungen natürlich nach unten gehen. Man kann vielleicht an das Zitat von Franz Kafka denken: Wir graben den Schacht zu Babel. Und wichtig ist zunächst, da ist ein religiöser Begriff, dieses Moment des Himmels. Und Probebohrungen im Himmel könnte man verstehen als Versuche der Dichter, nicht in die Tiefen des geschichtlichen Erdreiches zu gehen, sondern in die Höhe der Metaphysik, der Religion, in einen Himmel, der entgöttert ist, aber offensichtlich noch ein wichtiger Gegenstand für dichterische Betätigung.
Also man könnte auch von einer Art Blickrichtung sprechen. Man geht durch die Landen, schaut vielleicht nicht mehr so nach unten auf den Boden, sondern hebt den Kopf hoch in den Himmel. Jan Wagner, nehmen wir ihn gleich mal, den aktuellen Büchner-Preisträger. Ja, der ist ja jetzt nicht kirchlich-religiös gebunden, weit davon entfernt, ein katholischer Autor zu sein, oder?
Die Autoren würden sich wehren, wenn man sie als katholisch bezeichnen würde, jetzt unabhängig davon, ob sie regelmäßig in die Kirche gehen. Aber ihr Schreiben und ihre Perspektive ist durchaus katholisch, zunächst in dem Sinne, dass katholisch das Universelle bedeutet, aber dann eben auch probebohrend nach oben. Thomas Hohlimann hat mal gesagt, dass die metaphysischen Antennen von uns ins Leere zappeln und die Perspektive immer nur nach vorne geht. Die Scheinwerfer leuchten die Horizontalen aus. Und was eben solche Lyriker wie Jan Wagner machen, ist, den Blick nach oben zu kehren. Und das heißt eben auch oft umzukehren.
Wie ist das denn, wenn die Autoren über Religion reden? Ja, früher war da war das ja eher, ja, war es ein Tabu, sich religiös zu bekennen. Es war auch sehr peinlich manchmal. Ist das vorbei? Hat sich das geändert?
Arnold Stadler hat mal gemeint, dass Bankgeheimnis und Gott seien die größten Tabus unserer Zeit. Und es sei peinlicher, wenn die Gastgeberin ein Tischgebet sprechen würde, als wie wenn sie einen Striptease machen würde. Darin liegt etwas Wahres. Die Religion war lange Zeit in der Tat ein Randthema, vielleicht sogar ein Tabuthema, gerade in den 60er, 70er Jahren, sehr politischen Jahren. In den letzten 20 Jahren hat sich aber eine Wiederkehr der Religionen in der Literatur angezeigt. Und das hängt unter anderem mit 9/11 zusammen, aber auch mit vielen anderen Tendenzen.
Das wollte ich gerade ansprechen. Sie beginnen Ihr Buch mit dem Kapitel, wie die Religion in die literarische Postmoderne kommt. Da zitieren Sie den Literaturwissenschaftler Leslie Fiedler. Der hat nämlich gerade nach 9/11 gesagt, Literatur könne zu ihren religiösen Funktionen zurückfinden, wenn sie prophetisch und universell werde. Wie ist das gemeint?
Das Prophetische meint das, was Theologen das Fremdreden nennen. Also das inspirierte Sprechen, das Erfülltsein von einer Eingebung. Das haben die postmodernen Theoretiker nie verleugnet. Das Universelle meint das Weltläufige, sodass hier beide Bewegungen zusammenkommen. Das Horizontale und das Vertikale, der Himmel und die Erde. Und witzigerweise ist dieser Beitrag von Leslie Fiedler aus dem Jahr 68 in zwei verschiedenen Publikationsorten erschienen, einmal in Christ und Welt und das andere Mal im Playboy.
Das ist spannend. Also mit 9-11 meinte ich auch ein anderes Zitat, das da auftauchte, von Habermas war das, glaube ich. Das ist ein zweiter Aspekt. Wir leben ja in einer Zeit, in der es enorme Spannungen gibt zwischen der säkularisierten Gesellschaft und der Religion. Das wirkt sich dann auch auf die Literatur aus?
Die Autoren haben alle auf 9-11 reagiert in der einen oder anderen Form. Es ist aber nicht nur die Auseinandersetzung mit der abendländischen Religion, mit dem monotheistischen Christentum, sondern vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung mit anderen Religionen. Gerade hier in Köln haben wir ja mit Navid Kermani einen Autor, der sich stark für den Dialog mit dem Islam einsetzt, und zwar nicht unbedingt von christlicher Seite aus. Dieser Buchtitel Ungläubiges Staunen drückt vielleicht diese Dialoghaftigkeit unseres Themas auch gut aus.
Autoren suchen also auch nach einem Platz für Religion in der säkularisierten Gesellschaft. Wir haben Autoren, die sich zum Islam bekennen, die das auch offen tun und die auch darüber schreiben. Wie ist das denn? Kann Religion so ein transzendentales Gebäude über allem sein, das für die Menschen in allen Kulturen ein Zuhause, eine Heimat ist?
Das würde ich bezweifeln, und die meisten Autoren sind da auch eher skeptisch. Religion kann Heimat bieten, aber diese Heimat ist natürlich nicht für alle da, und diese Heimat hat, wenn es eine gute Heimat ist, offene Grenzen. Also Religion als umfriedeter Paradiesesgarten ist eher riskant.
Was aber auch zu beobachten ist, dass sich viele Schriftsteller von der institutionalisierten Kirche stark entfernt haben. Also ich nehme jetzt mal Handke oder Michael Kühlmeier, die gehen bestimmt nicht jeden Sonntag in die Kirche. Da findet sich vielleicht auch sowas wie eine zunehmende Individualisierung des Glaubens wieder, oder?
Die Religion in der Literatur bedarf der Kirche nicht und bedarf auch der Konfession und der Dogmen nicht. Aber natürlich hat sich die Kirche als Institution auch der Literatur angepasst. Kirchen sind Kulturorte geworden. Es gibt Dichter, die auf der Kanzel predigen. Und es gibt eine stattliche Reihe beispielsweise von Priesterromanen in der Gegenwartsliteratur, die sich auch mit der Rolle von kirchlichen Vertretern auseinandersetzen.
Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, die Novelle über den heiligen Antonius mit dem Titel Der Mann, der Verlorenes wiederfindet. Wie macht da einer wie Michael Kühlmeier Religion zum Thema?
Allein schon in der Eröffnungsszene, die genial geschrieben ist, sieht man den Antonius sterbend auf dem Marktplatz liegen, fast verdurstend, um ihn herum eine Menge. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Michael Kühlmeier sich einen ganz volkstümlichen Heiligen herausgesucht hat. Einen Mann aus dem Volk, der hätte auch gut nach Köln gepasst. Nun war es da Padua. In Österreich gibt es so eine ganz scherzhafte Bezeichnung für diese volkstümliche Figur. Da nennt man den Gschlampert Toni. Und das ist natürlich auch was sehr Menschliches. Man verliert etwas und bedarf dann einer Probebohrung im Himmel, um das wiederzufinden.
Die Heiligen, wie den heiligen Antonius, auch die Bibel, besonders bei Patrick Roth, die Jesus-Romane, auch die katholische Liturgie, das findet sich bei Handke immer wieder. Das sind Themen, die wir immer wieder in den aktuellen Romanen zeitgenössischer Schriftsteller finden, obwohl das Glaubenswissen ja in der Gesellschaft zunehmend verschwindet. Also wenn ein Schriftsteller vielleicht in 10, 20 Jahren über die Arche Noah schreibt, muss man das erstmal erklären, was das ist. Könnte man da fast von einer gegenläufigen Bewegung sprechen, das Verschwinden des Religiösen in der säkularen Welt und der religiöse Trend in der Gegenwartsliteratur?
Das würde die Literatur natürlich stark aufwerten zu einer Retterin der Religion, die ansonsten verloren wäre in der Gesellschaft. Tendenziell ist da etwas Wahres dran, aber ich denke, dass sich beide Bereiche ergänzen, dass die Literatur auch säkular ist, aber eben dieses zusätzliche metaphysische Moment einbringt, das bei uns in dieser sehr beschleunigten, voll durchdigitalisierten Gesellschaft meistens fehlt.
Wie ist das denn? Wie kann die Kirche auch davon profitieren? Also es gibt ja zunehmend auch Lesungen in Kirchen. Es gibt Zusammenarbeit mit Schriftstellern. Schriftsteller als auch die Kirche, das Evangelium. Es geht immer alles über das Wort. Kann das auch von der Kirche von großem Nutzen sein?
Absolut. Es gibt ein Dokument aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das sogar den Dialog einfordert mit der Literatur. Es wäre wünschenswert, wenn die Theologie die Literatur weniger als Steinbruch nutzen würde, sondern auch als Inspiration und als Aufforderung zum Gespräch. Und es wäre wünschenswert, wenn noch mehr Literatur und Kultur in kirchliche, gerade innerkirchliche Diskussionen käme, sodass man da nicht oft diese Momente von Stillstand hat, dass man auf der Stelle tritt und hält das für Bewegung.
Wie ist das nun zum religiösen Trend in der Gegenwartsliteratur? Das ist der Untertitel Ihres Buches. Wo geht das hin? Wie entwickelt sich das? Also das Religiöse, der Blick nach oben spielt eine immer größere Rolle. Wie geht das denn weiter?
Schwer zu sagen. Ich denke mal, es geht gut weiter, weil die Zahl der religiös-musikalischen Bücher immer mehr wird. Immer mehr Autoren fällt etwas zu diesem Thema ein. Bei Grass gibt es diesen schönen Ausdruck, mir fällt der Glaube ein. Das ist auch ein Risiko. Es kann auch zum einen Sturz des Glaubens kommen, auch bei Lesern natürlich. Und das, denke ich, ist die große Chance dieser religiös-musikalischen Literatur, dass sie eben Leser erreicht, die ansonsten nicht viel mit Kirche und Religion am Hut haben.
Zum Abschluss jetzt Hanke, Walser, Hoppe, Köhlmeier, Stadler. Welchen Autor, welches Buch empfehlen Sie uns, welches Buch, das die religiöse Musikalität, von der Sie gerade sprachen, ganz besonders zum Schwingen bringt?
Ein Buch, das nicht ganz in einem Rutsch zu lesen ist, aber das Lesen belohnt. Patrick Roth, das Buch Josef, also nicht von Thomas Mann, der große Roman, sondern das Buch Josef über den Vater, den Nährvater von Jesus, eine Lebensgeschichte, die in der biblischen Zeit spielt, aber fast wie ein Film ist, ein Thriller mit Räubern, mit Versuchungen, mit Kreuzigungen natürlich. Und der Patrick Roth, der zu Recht als einer der größten Bibelkenner unter den deutschen Autoren gehandelt wird, hat aus dieser Josef-Figur eine ganz fantastische und hochgradig spannende Geschichte gemacht.
Ganz aufregend. Also er hat lange in Hollywood gelebt, Sie sprachen das Filmische an und er hat auch sehr viel mit Träumen gearbeitet, oder?
Der Film, die Träume spielen eine ganz große Rolle und das macht eigentlich auch so das Spannende dieses Buches aus, weil Träume sind genauso wie Filme Erzählungen.
Also und bei Josef und Träumen, da spinnt sich sofort ein großes Zelt von Gedanken auf. Also unbedingt lesen von Patrick Roth den Josefsroman. Vielen Dank, Professor Michael Braun. Er leitet das Referat Literatur bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist Professor für neuere deutsche Literatur in Köln. Probebohrung im Himmel zum religiösen Trend in der Gegenwartsliteratur, so heißt sein Buch. Es ist im Herder Verlag erschienen. Das Buch hat 270 Seiten und es kostet 28 Euro.
Vielen Dank.